Salz und Licht.
Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Episode vom Podcast der Allianz Mission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Überraschung, ich bin nicht alleine, sondern ich habe bei mir einen Gast, auch nicht zum ersten Mal hier im Podcast. Bei mir ist Samuel Pinkney. Ganz herzlich willkommen, Samuel. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Samuel, du bist Leiter der FEG Auslandshilfe innerhalb der Allianz Mission. Seit letztem Jahr ist die mit von der Partie bei uns und die FEG Auslandshilfe, die hat drei Säulen. Die eine sind diakonische Einrichtungen in verschiedenen Ländern. Die andere ist die Unterstützung von Gemeinden in den Einsatzländern, besonders in Südosteuropa. Und die dritte und wahrscheinlich auch markanteste ist das Thema humanitäre Hilfe. Vielen von euch vielleicht bekannt durch Pakete zum Leben oder auch durch die vielen Hilfstransporte, die besonders in den vergangenen Jahren in die Ukraine gegangen sind. Davon sprachen wir im letzten Podcast auch. Und Samuel, wir starten mal damit, was macht humanitäre Hilfe für dich zutiefst missionarisch über reine Nothilfe hinaus?
Ja, ist eine interessante, spannende Frage, wo ich mich ein bisschen sortieren muss oder die Frage nochmal sortieren muss. Humanitäre Hilfe an sich ist von den Begrifflichkeiten her nicht unbedingt missionarisch. Mhm. Sie gründet sich ja auf dem säkularen Weltbild, dass wir Menschen Würde haben. Und wenn wir in würdelosen oder unter würdelosen Bedingungen leben, dass wir Hilfe brauchen und dass das ein Aspekt der Menschlichkeit ist, dass wir da einander helfen. Mhm. Und die Mission ist einfach die Würde des Menschen, die er aus der Evolution von der Natur her hat, ein Stück weit zu schützen, wiederherzustellen. Und wir verwenden den Begriff humanitäre Hilfe, weil wir in dieser Welt unterwegs sind, weil Zollbehörden, staatliche Vorgaben den Begriff verwenden, humanitäre Hilfe. Und letztendlich die Hilfe selbst sieht auch nicht anders aus. Im Hinblick darauf, dass wir Hilfsgüter transportieren, Hilfeleistungen anbieten, auch Traumabewältigung und anderes schließt sich damit an. Aber die Motivation ist eigentlich der große Unterschied. Und hier kommt der missionarische Aspekt hinein, dass wir wissen, mein Gegenüber, der Hilfebedürftige, ist ein Ebenbild Gottes, wie ich auch. Und dass Gott sich wünscht, dass allen Menschen geholfen wird, dass Jesus sagt, er begegnet uns in den Notleidenden, er selbst ist Hilfeempfänger in ihnen. Und das ist unsere Motivation, die ist dann ganz anders, da wird es missionarisch. Wir sagen, die Würde ist von Gott diesem Menschen verliehen und auch mir. Ja. Und das ist also unser Beweggrund. Außerdem denke ich, die Allianz Ausland, Allianz und FEG Auslandshilfe ist ja nur ein Bindeglied zwischen denen, wo die Hilfe entsteht, in den Gemeinden oder auch in Häusern, wo Menschen bewegt sind, durch Gottes Liebe, Hilfsgüter zusammenzustellen, zu sortieren, zu beladen. Andere transportieren sie und dann die Hilfeempfänger vor Ort sind ja größtenteils auch Gemeinden oder christliche Organisationen, die dann diesen Aspekt, den missionarischen, nämlich dass wir sagen, hey, Gott hat dich lieb und er sieht dich in deiner notvollen Situation und will dir hier helfen, diesen Aspekt rüberbringen. Das ist für mich dann zutiefst missionarisch in dem ganzen Bereich humanitäre Hilfe.
Sehr schön. Den gottgegebenen Wert von Menschen wahrzunehmen und die Menschen, die dazu beitragen wollen, dass dieser Wert bei anderen geschützt wird, zum Bindeglied zu werden, dass die Hilfe auch ankommen kann. Danke. Du hast schon deutlich gemacht, wir als FEG Auslandshilfe allein könnten da gar nicht viel machen. Da hören ganz, ganz viele Leute dazu. Hm. Leute wie ihr da draußen, ihr diesen Podcast hört, die sei es mit einer Spende für die Transporte der FEG-Auslandshilfe oder die diakonischen Einrichtungen, mit dem Packen von Paketen zum Leben oder mit ganz praktischer Hilfe in vielen Regionen Deutschlands euch einbringt. Ein motiviertes, einsatzreiches Team im Lager in Wissenbach. Viele Partner auch in Deutschland, wo auch einfach mal Pakete zum Leben nochmal auf dem LKW von anderen Partnern draufgeschmissen werden, einfach damit Hilfe ankommt. Nicht damit immer Allianzmission draufstehen muss, zwanghaft. Aber dann auch ganz viele Partner in den Ländern. Die Partner, mit denen wir vor Ort Transporte abwickeln können. Gemeinden, die dafür sorgen, dass die Hilfe auch da ankommt, wo es das braucht. Und da wird ganz deutlich, humanitäre Hilfe hat vielleicht noch nie als Einzelprojekt funktioniert, tut sie heute auch nicht. Wo würdest du sagen, ist es heutzutage nochmal wichtiger, dass wir humanitäre Hilfe kollaborativ denken? Wo tut die Auslandshilfe das schon? Wo gilt es auch noch weiter zu denken?
Ja, also die Dimension der Zusammenarbeit, der Partnerschaft, eigentlich auch der Engländer sagt Ownership, also dass man Eigentümer und Mitgestalter ist der Arbeit, das wird zunehmend wirklich auf allen Ebenen wichtiger, dass unsere Unterstützer, die Ehrenamtlichen, die Spender merken, hier ist wirklich etwas, was Gott mir ans Herz legt, was ich jetzt unterstütze, wo ich dann aber auch Feedback bekomme, dass das in meinem Sinne eingesetzt wird, umgesetzt wird, dass ich auch mitgestalten kann in diesen, wir haben ja eine Reihe von ehrenamtlichen Teams, die hier tätig werden. In einigen Bereichen gibt es auch Möglichkeiten, Besuche zu machen oder als Gemeinden Partnerschaften zu übernehmen oder als einzelne Partnerschaften für bestimmte Projekte, für bestimmte Leute. Das ist, denke ich, eine tolle Sache, weil letztendlich geht es in der Zusammenarbeit auch immer um den Aufbau von Beziehungen. Und einer allein, der als Fahrer, als Leiter unterwegs ist, hat immer nur ein begrenztes Spektrum, ein begrenztes Feld, in dem er Beziehungen aufbauen kann und auch nur begrenzte Zeit. Aber wenn dort mehr noch mitwirken und da auch zwischen Touren und Hilfslieferungen Kontakt besteht, wenn man mal besucht hat, wenn man mit WhatsApp oder allen möglichen Kommunikationsmedien und Möglichkeiten, die es gibt, da unterwegs ist, dann vervielfacht sich das tatsächlich. Weil letztendlich geht es nur zum Teil darum, wirklich hier körperliche Bedürfnisse zu erfüllen, dass Menschen also ernährt sind, gekleidet, menschenwürdig vor Ort, vielleicht auch in medizinischen Einrichtungen betreut werden, wo wir Pflegebetten oder anderes hinliefern, Rollstühle, etc. Es geht ja immer um diesen Hoffnungsaspekt. Ja. Jesus sagt, ich bin ja, ein Hoffnungsgeber und ihr seid meine Hände, meine Füße, mein Mund, meine Ohren. Und Hoffnung wird wirklich transportiert über die Beziehungen, die seit langen Jahren da sind zu den Partnern und die auch genährt werden durch die persönlichen Beziehungen von Leuten in Gemeinden, aus Gemeinden oder auch außerhalb zu Partnern und Hilfeempfängern vor Ort. Also das, dieses Thema, was wir auch in der Allianzmission haben, gemeinsam mehr erreichen. Ja. Das ist hier ganz aktuell und das ist auch Jesu Auftrag, ja, dass wir über Kirchen- und Gemeindegrenzen oder organisationale Grenzen hinweg zusammenarbeiten und das auch zeigen, dass wir einen Herrn haben und gemeinsam unterwegs sind.
Danke dir. Wenn wir mal ganz praktisch, was mich beeindruckt, ich kenne die Auslandshilfe schon seit vielen Jahren, genau, und über die Jahre hat es mir unterschiedliche Begegnungen gegeben. Ich habe beeindruckt, wie viel Erfahrung bei all den Menschen, die sich damit einbringen, verbunden ist. Seien es die Fahrer, die auf den vielen, vielen Touren schon alle möglichen Katastrophen erlebt haben, von defekten Trailern über darüber tagelang an der Grenze hängen zu bleiben oder halt auch jetzt seit Beginn des Krieges, sag ich mal, sich in die andere Richtung als alle Flüchtlingsströme zu bewegen und so weiter und so fort. Aber auch die Kompetenz, mit einheimischen Partnern zusammenzuarbeiten, mit Gemeinden zu kooperieren. Eine Situation, die immer wieder auftritt, besonders jetzt in den letzten 4 Jahren, 4. Jahrestag des Kriegsausbruchs in der Ukraine ist, ist bei Katastrophen gerade im südosteuropäischen Raum ganz konkret zu helfen. Und praktisch gefragt, wie gelingt es, unter akutem Zeitdruck so zusammenzuarbeiten, ohne dass Chaos passiert? Ich denke gerade an das erste Kriegsjahr, wo es oftmals darum ging, schnell Hilfe hinzubringen, aber auch das Richtige hinzubringen. Wie gelingt das? Was habt ihr da gelernt?
Ja, es ist schon so, dass man natürlich auf Erfahrungen anderer Organisationen, anderer Leute, auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann, auch Schulungsmaterial entwickelt, auch ein Briefing, sagt man, also eine Einweisung, eine Begleitung derer, die dort unterwegs sind. Auf der anderen Seite, also mir und meiner Frau sind 5 Kinder geschenkt. Und dann könnte man sagen, ja, nach der ersten oder zweiten Geburt wüsste man, wie Geburt geht. Jede war anders. Und jede Situation ist einzigartig. Auch jede Katastrophe und Krise ist wie so eine schwierige Geburt, bis dann Hilfe steht und ankommt. Das heißt, ein bestimmtes Maß an Chaos wird nicht auszuschließen sein und ist zu erwarten, weil wir es ja auch mit Menschen zu tun haben, auch mit Regierungen, mit Partnern vor Ort, die erstmal geschockt sind, wo viele Dinge nicht funktionieren. Also bis in einem bestimmten Maß kann man schulen, planen, kann Hilfsgüter vorausschauend einkaufen und lagern, weil man weiß, es geht immer um Wasser, Energie, um Sanitär und andere wichtige Sektoren der Arbeit. Aber es wird immer den Bereich bleiben, wo man auf Gottes Gnade angewiesen ist, auf die Leitung durch den Heiligen Geist. Das habe ich persönlich auch erlebt, dass wir Hilfen und Projekte gut geplant hatten und dann merkten, ein wichtiges Detail wurde übersehen. Das hätte auch vieles gefährden können. Ja. Und dann hat Gott einen wunderbaren Ausweg geschenkt, so dass wir dann spüren, wir brauchen ihn in unserer Arbeit. Und wenn wir das erfahren, dass er dabei ist, dass er segnet, ist das auch wirklich eine große Freude und beglückend und eine große Ermutigung. Und so sind wir unterwegs im Chaos, trotz des Chaos. Und manchmal sind wir auch selbst Teil davon, ja. Aber mit Gottes Hilfe haben wir bis jetzt da immer gesehen, dass sich Dinge gut entwickelt haben und er da auch vieles, eigentlich alles immer wieder gesegnet hat.
Für dich gehört es dazu, auch unterwegs zu sein, also Transport zu begleiten. Du warst gerade jetzt in den letzten Wochen mit einem Transport in der Ukraine. Du hast die Einrichtung in Bulgarien, in Rumänien besucht, warst in Nordmazedonien. Meine Erfahrung ist, wenn sich Menschen aus unterschiedlichen Nationen, unterschiedlichen Kulturhintergründen begegnen, dann knirscht das auch schon mal. Und was ist so deine Erfahrung? Wo liegen typische Spannungen da für euch bei internationalen Kooperationen und wie geht ihr damit um?
Also es ist natürlich so, dass wir oft glauben, wir kennen vielleicht die andere Kultur besser, als wir dann feststellen. Wir kennen sie, also kulturelle Differenzen, andere Sichtweisen, andere Ziele.
Ja.
Spielen eine große Rolle. Es ist wie im wirklichen Leben auch, alles geht über Beziehung. Beziehungen werden definiert über Zeit, die man gemeinsam verbracht hat, Erlebnisse, die man gemeinsam hatte. Das ist natürlich eine Schwachstelle, weil wir nur begrenzt Zeit verbringen vor Ort und auch nur begrenzt Schweres gemeinsam durchleben. Dann ist die Länge der Zeit oft, viele Projekte oder viele Partnerschaften sind jetzt schon seit Jahrzehnten im Bestand. Dann hat man also ein bestimmtes Vertrauen aufbauen können und ein bestimmtes Verständnis. Was wir dann immer noch als schwierig ansehen oder ich als schwierig empfinde, ist, dass wir ja meist in einer Drittsprache kommunizieren, zum Beispiel Englisch. Das ist weder für die Leute vor Ort deren Herzenssprache noch unsere. Das heißt, Missverständnisse entstehen. Man muss aufpassen, dass nicht wie bei der stillen Post Nachrichten weitergegeben werden, die dann ganz verfälscht sind. Wir brauchen da auch Korrektur, auch nochmal Nachfragen. Also das übersetzen lassen, was ist dann bei dir angekommen. Ja. Also Kommunikation ist sehr wichtig und dass die Beziehung erhalten wird, ausgebaut wird und das braucht Zeit und die müssen wir uns dann nehmen oder müssen wir auch wirklich einplanen.
Ja, Ich erinnere mich an ein Zitat aus dem internationalen Kontext, wo jemand sagte, Partnership develops at the speed of relationships. Also Partnerschaften entwickeln sich mit der Geschwindigkeit von Beziehungen. Da braucht es halt das, genau, vor Ort mit den Leuten mal gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen oder mit Mitarbeitenden mal gemeinsam, wie man so sagt, mal für ein paar Tage auf dem Bock sitzen und wissen, wie so eine Tour sich anfühlt.
Genau.
Ja. Eine kritische Anfrage, die immer wieder auch im Raum steht, wenn es um humanitäre Hilfe geht, ist der Vorwurf, dass solche Formen von Hilfe eher abhängig macht, statt langfristig zu stärken. Wie verhindert ihr das?
Ich denke, man muss es nicht sagen, dass es ein Vorwurf ist. Ich denke, es ist eine berechtigte Nachfrage oder Anfrage, dass wir das immer wieder im Blick behalten und auch kritisch die eigene Arbeit hinterfragen. Ich denke, dass es nicht auszuschließen ist. Es gibt ja den Spruch, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Wir leisten natürlich auch viele gut gemeinte Hilfe.
Ja.
Ja, und es gibt ja auch dieses Buch When Helping Hurts, ja. Wenn Hilfe wehtut. Das bekommen wir als Akteure manchmal erst verzögert mit oder nur zu bestimmten Zeiten oder Gegebenheiten, dass wir dann spüren, oh, jetzt hat sich hier doch eine Abhängigkeit entwickelt, weil es so schleichend und unmerklich ist. Und ich denke, dass dieses regelmäßige, eine regelmäßige Reflexion da ganz wichtig ist. Wie verhindern wir es? Ich glaube, dass es wichtig ist, auch für die Zukunft noch wichtiger wird, dass wir Hilfe nicht unbegrenzt anbieten, sondern wie bei einem Lebensmittel mit einem Verfallsdatum. Hilfe ist ja ein Lebensmittel. Und dass ich von vornherein sage, wir wollen diese Hilfe auf 3 Jahre, auf 5 Jahre, auf 7 Jahre und wollen die regelmäßig evaluieren, damit hier nicht Abhängigkeiten entstehen. Mhm. Und damit das, was möglich ist, an Eigentümer schafft, also dass ich wirklich sage, das ist mein Projekt, das ist meine Sache, das sind meine Ressourcen, die packe ich da vollständig mit rein, dass das gut beleuchtet und evaluiert wird. Mhm. Die Gefahr ist tatsächlich da. Ich sehe auch Dinge, die mich da nachdenklich stimmen. Und da müssen wir mit unseren Partnern vor Ort und dürfen wir auch immer wieder so in Klausur gehen und uns das anschauen und uns einfach fragen, welche Ziele setzen wir uns und bis wann können wir wirklich sagen, das Projekt ist jetzt vollständig in der Hand der Leute in den Partnerländern, weil wir sonst zu diesem Thema Maintenance, also wir kommen dazu, irgendetwas am Laufen zu erhalten auf unbestimmte Zeit und haben dann nicht ausreichend Ressourcen auch für auf neue Anfragen, neue Nöte und Krisen zuzugehen und da helfend vor Ort zu sein.
Danke. Genau. Du hast deutlich gemacht, wo so dein Herz missionarisch für in humanitärer Hilfe mitschlägt. Wir haben deutlich gemacht, das geht nicht alleine. Als FWG Auslandshilfe innerhalb der Allianzmission ist für uns ein wichtiger Partner, gerade wenn es um Katastrophen geht, die FWG Katastrophenhilfe im Bund Freiwilliger Gemeinden in Deutschland. Es gibt natürlich auch viele andere Player, die fürs Thema humanitäre Hilfe unterwegs sind. Wo würdest du sagen, ist ein Unterschied von der FWG Auslandshilfe zu rein säkularen Hilfsorganisationen?
Ja, das führt uns fast wieder zu der ersten Frage zurück. Und ich denke, der große Unterschied und der wichtigste Unterschied ist die Motivation, dass wir als FWG Auslandshilfe gestützt auf Ehrenamt, gestützt auf den Gemeinen, aber auch einen nicht zu unterschätzenden Teil oder eine Gruppe von Leuten, die auch kirchenferne sind, die sagen, wir spüren, das ist gut, was ihr macht. Das kommt mir aus dem Herzen. Ich spüre Freude. Ich merke, das ist eine wichtige Arbeit. wo ich sage, das hat Gott auch in unser Herz gelegt, dass wir das spüren. Das ist gut, wenn wir teilen, wenn wir Anteil nehmen an Not, wenn wir Not lindern, weil das ist, was er sich wünscht, wofür wir auch mit kreiert sind. Wir sollen gemeinsam Nöte tragen. Wir sind nicht berufen, allein unterwegs zu sein, sondern in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Und das unterscheidet uns, diese Motivation, auch tatsächlich, dass ich sagen würde, dass wir erkennen und das auch erbitten und erleben, dass Gott hilft. Also, dass wir sehen, wir rufen dann nicht, oh, zufällig war gerade das oder zufällig hat sich das und das und so geklärt, sondern wir wissen, ja, es war kein Zufall. Da war Gott dabei, da war er da drin, da hat er Lösungen geschenkt, da hat er zum Teil auch übernatürlich geholfen. Mhm. Und das erfüllt uns dann auch mit Freude, dass die Motivation eine andere ist, dass das Sehen und Erleben von Gottes Gegenwart eine andere ist und dass vor Ort der Level an Hoffnung und Veränderung, den wir sehen, aus meiner Sicht auch ein anderer ist, weil Gott einfach da ja seine Hand mit im Spiel hat, weil wir ihn da am Werk sehen dürfen.
Danke. Ja, wir haben viel rausgeguckt, wie das in den Ländern so passiert. Einer der wichtigsten Partner, damit das, was da so alles an Transporten und an humanitärer Hilfe darüber hinaus stattfindet, möglich ist, sind schlicht und einfach Gemeinden in Deutschland und Einzelpersonen. Und deshalb mal ganz konkret gefragt, wie können Gemeinden in Deutschland konkret Teil einer verantwortlichen und nachhaltigen humanitären Hilfe werden mit der Auslandshilfe? Was geht da?
Ja, ganz klar, auch wenn ich Leiter der FEG Auslandshilfe bin, humanitäre Hilfe geschieht natürlich nicht nur auf dieser Ebene und durch die FEG Auslandshilfe. Jede Gemeinde, jeder, der, ich sag mal, ein guter Nachbar ist, der über den Zaun schaut und sieht, Mensch, mein Nachbar, dem geht's gerade nicht gut oder davon hört und ihn unterstützt, der, wenn er sieht, dass dem Kind des Nachbarn irgendwas zugestoßen ist und die Nachbarn sind nicht da, der da eingreift, der leistet humanitäre Hilfe. Die Bibel sagt sogar, wenn du den Esel deines Nachbarn siehst, sollst du ihm aufhelfen. Das ist heutzutage nicht mehr so oft der Fall, aber das Auto kann schon mal liegen bleiben und man leistet Starthilfe. Ich möchte damit einfach sagen, wir sind aufgerufen, selbst und mit anderen zusammen, natürlich national und in unserer nächsten Umgebung regional, einander zu helfen. Das ist humanitäre Hilfe. Und wer darüber hinaus Zeit und Lust und Kraft hat, dann freuen wir uns total, wenn Leute eben bei solchen Aktionen wie Pakete zum Leben mitmachen. Ich war letztens in einem Gottesdienst und habe signalisiert, wir brauchen mehr Bananenkartons für unsere Kleidersammlung. Und dann meldete sich später eine Frau, die im Großhandel arbeitet und sagt, hier, ihr könnt hier 14-tägig 100 Stück haben.
Ja, super.
Und so sehen wir einfach, dass im Kleinen wie im Großen Möglichkeiten da sind. Wer in der Nähe von Wissenbach unterwegs ist, und wohnt, kann gerne sich den Sortierteams, den Ladeteams, den Teams anschließen, die Hilfsgüter annehmen jeden Freitag. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen und nehmen diese gerne. Wer zufällig einen LKW-Führerschein und eine Fahrerkarte hat, sind wir immer wieder froh, auch über ehrenamtliche Fahrer. Und für die, die jetzt sagen, ich habe nichts von alledem, und die haben zwei Hände, die sie betend heben können und ein Herz, was dieser Sache verbunden ist, dann ist das eine super wichtige Sache, dass Leute für die Arbeit und für die Fahrer beten. Und das merken wir auch, dass ihr betet. Und da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal herzlich bedanken, weil Gebet bewegt mehr und mindestens genauso viel wie wir mit unseren LKWs. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache.
Ja. Danke dir, das kann ich nur bestärken. Ein ganz großes Dankeschön geht raus an euch da draußen. Ganz egal, ob du in der Gemeinde Pakete packst, ob du als Fahrer unterwegs bist, ob du Verpackungen sammelst, ob du spendest, ob du betest. Ganz herzlichen Dank an die vielen, vielen Menschen da draußen, die diese Arbeit ehrenamtlich und zum Teil auch hauptamtlich möglich machen. Und damit kommen wir für heute zum Ende. Es gibt noch mehr zu erzählen. Wir werden uns wiederhören. So viel darf ich auf jeden Fall sagen. Bei uns hat der Gast das letzte Wort, das bist du, Samuel, und du darfst mit einem Satz schließen, und zwar mit einem Satz formuliert, Was ist das Herz humanitärer Hilfe?
Ja, ich möchte doch mit zwei Sätzen schließen. Also der eine Satz, denke ich, das Herz humanitärer Hilfe ist, dass das Gottesherzensanliegen ist, dass wir helfen. Und dass wir nicht nur materiell helfen, sondern auch diese missionarische Botschaft der Welt sagen, Jesus rettet, ja, und Jesus schenkt Hoffnung. Mhm. Und der zweite Satz einfach in dieser augenblicklichen Situation, wir haben ja auch über Gebet gesprochen, dass wir wirklich uns einen und konkret für die Ukraine, für den Iran beten, ist ganz aktuell ein wichtiges Anliegen. Und das möchte ich euch einfach nochmal so mitgeben, weil es eine Grenze gibt für humanitäre Hilfe, aber Gebet und Gott ist grenzenlos. Und da ist mir das nochmal abschließend auch wichtig, das so zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zuhört, dass ihr betet und dass ihr die FEG Auslandshilfe als ein Teil der Allianzmission unterstützt, auch von meiner Seite.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.